eine sehr schöne Nachricht mitgeteilt. Gestern habe ich St. Petersburg erwähnt. In Russland, als ich das letzte Mal dort war, habe ich den ehemaligen Führer von der Komsomol-Bewegung in St. Petersburg kennengelernt in einer Bibelrunde. Und vor 2 Tagen ist er gläubig geworden. Und er hat in Russisch ein Gedicht geschrieben, ein kurzes Gedicht, um seine Bekehrung zum Ausdruck zu bringen. Und es übersetzt lautet etwa folgendermaßen: Ich habe von dem gehört, dessen Hände für mich gebohrt wurden, und ich habe mich zu ihm gewandt, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Der ehemalige Führer der Komsomol-Bewegung in St. Petersburg, eine 5-Millionen-Stadt. Und auch am selben Tisch in dieser Bibelrunde ist eine Frau, ein Ingenieur mit 2 Diplomen. Der Mann hat sie verlassen und sie lebt in Umständen, die nicht einmal fähig sind, gut genug sind für Tiere. Schrecklich waren ihre Umstände. Und sie hat Folgendes gesagt, auch in den letzten Wochen. Sie hat gemeint, dass über die Rettung sprechen zu können, war nur für die reichen Leute. Und dann plötzlich hat sie zu sich selbst gesagt, aber ich bin doch reich. Ich kenne den Herrn. Und das ist der größte Reichtum von überhaupt. Und jedermann kann diesen Reichtum mit anderen teilen. Das hat mich sehr bewegt, das zu hören. Und es ist wunderbar, wie der Herr gewirkt hat in dieser kleinen Bibelgruppe dort in St. Petersburg. Bitte betet für diese Leute. Es ist offensichtlich, dass dort die Grundlage für eine neue Gemeinde existiert. Also, wir haben nur noch 2 Vorträge und sehr viel Material. Und ich hoffe, dass wir topfit sind, ganz wach, während wir weiter mit dieser wunderbaren Geschichte von Josefs betrachten. Gestern haben wir gesehen, wie die Frau von Potiphar gelogen hat zu ihrem Mann. Und infolgedessen lesen wir in Vers 19 von Kapitel 39 vom 1. Buch Mose. Und es geschah, als sein Herr, das heißt Potiphar, die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also hier im Leben von Josef wird es noch schwieriger. Das Leben für ihn ist so ungerecht gewesen. Aus seiner Familie rausgerissen als Teenager, von seinen Brüdern verkauft. Er war unschuldig. Sklave im Haus Potiphars. Er konnte nichts dafür. Und jetzt, wieder unschuldig, landet er nicht bloß in einem fremden Land als Sklave, aber jetzt ist er ein Sklave, und zwar ein gefangener Sklave. Man kann sich kaum an etwas Schlimmeres vorstellen. Ein gefangener Sklave mit keinen Rechten, überhaupt keinen Rechten. Und das Leben war einfach nicht fair. Das Leben war sehr ungerecht. So, Josef fängt an, in diesem Gefängnis zu leiden. Doch lesen wir, der Herr war mit ihm. Und immer wieder haben wir diesen Satz vor uns, der Herr war mit ihm. Und vielleicht sollten wir ein paar Augenblicke dabei bleiben. Es ist sehr leicht als Christ simplistisch zu denken, als ob der Herr mit mir immer bedeuten sollte, dass alles mir gut geht. So oft, wenn wir an unser eigenes Leben denken, wenn es mir gut geht, sage ich, der Herr ist mit mir. Und wenn es mir schlecht geht, ich sage, der Herr ist nicht mit mir. Und so suchen wir die guten Gefühle. Und wir leben in einer Welt, die sehr getrieben ist durch Gefühle. Und vielleicht die schwierigste Lektion des Lebens für uns alle, ohne Ausnahme, ist zu lernen, dass manchmal der Wille Gottes für mich wird bedeuten, dass ich keine guten Gefühle habe. Gott ist nicht gegen Gefühle, er hat sie erfunden. Und ihm sei Dank, wenn er uns gute Gefühle gibt. Ist es nicht wunderschön, wenn wir, wie ich heute es gemacht habe, die wunderschönen Blumen auf die Felder bewundert habe und man sieht, wie herrlich ist die Malerei des Schöpfers. Und das hat eine Wirkung auf die Sinnen. Gott hat es so gemacht, dass es eine Wirkung auf die Sinnen haben soll. Wir freuen uns über den Frühling. Wir freuen uns über die Schöpfung und über die schönen Hügel und Berge und Blumen und Bäume und so weiter. Und wenn Gott es schöne Gefühle schenkt, das ist eine wunderbare Sache. Aber es wird nicht immer so sein, auch wenn der Herr mit uns ist. Natürlich können wir schlechte Gefühle haben und wir können leiden, weil wir gesündigt haben. Aber das war nicht der Fall bei Josef. Seine Gefühle, am Anfang zumindest im Gefängnis, waren sehr schlecht. Und in diesem Zusammenhang denke ich immer an unseren Herrn im Garten von Gethsemane. Wie waren seine Gefühle dort? Warum ist Blut geflossen von seinem Stirn auf den Boden? Weil er schöne Gefühle hatte? Im Gegenteil. Seine Gefühle als Mensch waren alle gegen den Tod, weil er der Einzige ist, der nie den Tod verdient hatte. Aber die Frage für ihn war, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch mich vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Das heißt, einerseits waren gute Gefühle, andererseits war der Wille Gottes. Und der Wille Gottes für den Herrn bedeutet, dass er gegen seine Gefühle den Willen Gottes tun musste. Und das ist eine sehr schwierige Lektion. Für mich, ich würde so gerne immer schöne Gefühle haben. Aber wenn ich denke, dass Gottes Wille für mich wird immer bedeuten, dass ich schöne Gefühle habe, dann werde ich mich irren. Dann werde ich zum Ziel meines Lebens die Gefühle haben und nicht Gott. Und es ist genau derselbe Fehler, wie ich gestern erwähnt habe, aber in einem anderen Gebiet. Gestern haben wir die Gefahr gesehen, dass wir machen die Nebenprodukte der Rettung zum Ziel. Und manchmal, ein Nebenprodukt der Rettung ist, dass Gott uns ab und zu mal gute Gefühle schenkt. Aber wenn wir sie zum Ziel des Lebens machen, dann das ist ein sicherer Weg zur geistlichen Armut. Der Wille Gottes für Josef, Gott war mit ihm, bedeutet sehr viel Schmerz und sehr viel Leiden. Im Psalm 105 lasen wir, und wir lesen es wieder einmal, dieser Kommentar über Josef, wo es heißt von ihm, dass sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Und wenn wir die Situation unter dieser Lupe stellen, Gottes Wort bewährte ihn. Die Frage ist, ob ich dem Wort Gottes treu bleiben werde, auch wenn meine Gefühle dagegen sind. Gott wird uns alle auf die Probe stellen. Warum glaubst du mich? Warum vertraust du mein Wort? Ist es, weil du dies und jenes von mir bekommst? Und genau wie Gott Abraham getestet hat, in diesem Bereich. Hier war Abraham. Jahrelang hat er gewartet auf die Verheißung Gottes und jetzt hat er einen Sohn bekommen. Und er hat sich so gefreut über diesen Sohn. Und dann hat er mit Händen und Füßen versucht, das Leben von Isaak zu verteidigen und Mauer um ihn, falls etwas ihm passieren würde, weil in ihm war die ganze Verheißung von Gott. Und so hat Gott zu ihm eines Tages gesagt, Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Als ob Gott zu ihm sagt, Abraham, wo liegt dein Vertrauen? Liegt dein Vertrauen in deinem Sohn, den ich dir gegeben habe als Geschenk? Oder liegt dein Vertrauen in mir und in meinem Wort? Wir stellen es auf die Probe, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Oh, das war hart. Das war hart. Gefühle. Wir, die Eltern und Väter und Mutter sind, wir können uns das kaum vorstellen. Die Gefühle, die wir haben für unsere Kinder und die Idee, dass Gott das Kind wegnehmen würde. Glaubst du mich? Vertraust du mich? Oder liegt dein Vertrauen in dem Kind, das ich dir gegeben habe? Und so musste Abraham mit seinem Sohn auf diesen Berg hinaufklettern, bis zum Punkt, wo er das Messer in der Hand hatte. Und dann griff Gott ein und sagte, jetzt weiß ich, dass du mich vertraust. Aber du sagst, Gott ist allwissend. Er hat schon gewusst, ja, Gott ist allwissend. Aber er selbst, Gott selbst, verlangt die Bestätigung in der Praxis, dass mein Glauben echt ist. Das ist, was die Bibel theologisch beschreibt als Rechtfertigung aus Werke. Rechtfertigung aus Glauben bedeutet, dass in dem Augenblick, wo ich mein Leben dem Herrn anvertraue, der für mich gestorben ist, in dem Augenblick weiß ich, dass ich freigesprochen bin vor seinem Gericht. Ich komme nie ins Gericht. Aber dann verlangt Gott die Bestätigung, dass diesen Glauben echt ist. Und so manchmal nimmt er die Dinge weg, worauf so leicht mein Vertrauen abgelenkt wird, und stellt mich die Frage: Glaubst du mich und mein Wort? Und er lässt mich vielleicht enttäuscht werden. Oder er lässt ein Josef leiden. Es ist die Bestätigung des Glaubens. Das heißt, Rechtfertigung aus Glauben, das ist die Frucht. Rechtfertigung aus Werken ist die Frucht des Glaubens. Es ist nicht eine Art und Weise, um die Rettung verdienen, sondern ist die Bestätigung, dass man errettet ist. Und Gott selber wird diese Bestätigung verlangen. Und so ist Josef und so war jeder in der Bibel überhaupt auf die Probe gestellt. Und die Frage ist: Glaubst du mich? Vertraust du mein Wort? Aber es gibt eine andere Seite zu dieser großen Frage. Ich bin Wissenschaftler und daher in meinem Berufsleben treffe ich sehr viele Wissenschaftler von verschiedenen Sorten. Und es ist zunehmend interessant zu merken, wie viele Physiker und Kosmologen mit Einstein übereinstimmen, dass es muss irgendeine Art Intellekt oder Intelligenz hinter dem Universum stehen. Und viele Bücher werden jetzt geschrieben von Physikern wie Paul Davies, früher in Großbritannien, jetzt in Australien, die sagen, wenn man studiert das Universum und wenn man sieht, wie ausgeglichen und wie genau die verschiedenen Kräfte im Weltall sind, dann muss man zum Schluss kommen, dass dahinter steht eine Intelligenz. Und das ist natürlich sehr interessant und man könnte eine lange Zeit damit verbringen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Was ich sagen möchte hier ist, dass diese Leute gehen so weit, aber die glauben normalerweise nicht an den persönlichen Gott der Bibel. Und wenn man sie fragt, warum nicht, sehr oft kommt die Antwort, weil es so viel Leiden gibt in diesem Universum. Das Problem für manche Leute ist sehr einfach. Gott ist entweder allwissend, er hat alle Macht, allmächtig, oder er ist gut, aber nicht beides. Wenn er allmächtig ist, kann er nicht gut sein, weil wenn er gut wäre, hätte er schon längst das Leiden aus der Welt ausgerottet. Und wenn er allgut ist, kann er nicht allmächtig sein, weil wenn er allgut ist, dann hätte er schon längst seine Allmacht benutzt, um den Schmerz und Pein aus der Welt auszufegen. Und das ist ganz kurz zusammengefasst das Problem, das man so oft im Leben trifft. Und hier treffen wir das Problem wieder. Josef im Gefängnis, so unfair, so unschuldig ist er. Wir können es teilweise zumindest verstehen, wenn jemand etwas Schreckliches getan hat und leidet. Aber was wir so schwer verstehen, ist, wenn die Unschuldigen leiden. Und wir sehen die Bilder von den Lagern in Ruanda und Burundi und Zaire in den letzten Tagen erschütternd. Was kann man dazu sagen? Und viele meiner Freunde, vor allem vielleicht, aber nicht nur meine jüdischen Freunde, haben aufgegeben an Gott überhaupt zu glauben. Ein Beispiel für viele. Ich saß nicht weit von hier einmal in einer Frühstückspension in Innsbruck vor einigen Jahren. Und es gab zwei Ingenieure aus Israel. Und wir fangen an zu reden miteinander. Und ich hatte vor, an dem Sonntag einen Vortrag im Museum von Innsbruck zu halten, über das dritte Buch Mose sogar. Und die Leute haben mich gefragt, was ich in Innsbruck täte. Und ich sagte, sie werden es nicht glauben, was ich hier tue. So. Was ist es denn? So habe ich gesagt. Und die haben gesagt, wir glauben es nicht. Also gut, sagte ich, das habe ich schon vorher gesagt. Sie sprechen über das dritte Buch Mose. Hier in Innsbruck, im Museum. Ja, sagte ich, warum nicht? Faszinierend ist das dritte Buch Mose. Aber das ist das dritte Buch. Das hat Lebensmittelgesetze und Opfer und all das, ja, sagte ich, faszinierend. Und ich habe vor, heute meinen christlichen Freunden zu überzeugen, dass es lohnt sich, dieses jüdische Buch zu betrachten. Das gibt's nicht, sagten sie. So ging das Gespräch natürlich ein bisschen weiter, bis sie zu mir sagten, wir wollen Ihnen was sagen, wir glauben überhaupt nicht an Gott. Oh, sagte ich, das ist erstaunlich. Wieso denn? Also hier sitze ich heute, sagte ich, und ich glaube an Gott, und ein Teil der Gründe, warum ich an Gott glaube, ist Ihre Geschichte. Aber Sie sitzen innerhalb dieser Geschichte und Sie glauben nicht an Gott. Wie ist das möglich? Wir wollen nichts sagen. Warum nicht? Wir wollen Ihren Glauben nicht zerstören. Also sagte ich, das respektiere ich sehr. Aber wenn mein Glauben nicht offen ist zur Kritik, dann ist es kaum der Rede wert. Doch sagen wir nicht. Und so ging das Gespräch weiter, bis der Mann blickte auf seine Frau und umgekehrt und er sagte, wir haben niemandem im Leben gesagt, warum wir nicht glauben, aber wir wollen es Ihnen sagen. Aber bitte, wir wollen nicht verantwortlich sein für Ihre Reaktion. Und ich sagte zu Ihnen, Sie tun mir große Ehre, aber ich höre sehr gern zu. Und so haben Sie mir erzählt von einem Buch vom Nobelpreisträger Bashevis Singer. Das Buch heißt Der Sklave. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie einmal in einem Pogrom gegen die Juden in Russland werden jüdische Kinder und Frauen lebendig begraben. Und diese zwei saßen mir gegenüber und sagten, wenn wir das lasen, ging das Licht aus. Bashevis Singer in seinem Buch sagt etwa, alles kann ich Gott vergeben, aber dieses nicht. Und seit damals haben wir nicht mehr an Gott geglaubt. Es tut uns leid. Und ich wartete und betete. Und dann sagte ich Folgendes, also gut, es gibt keinen Gott. Das Problem ist damit gelöst. Das Leben ist absurd. Einigen geht's gut, anderen geht's schlecht. Das Leben ist sowieso nur ein Zufallsereignis. Erstaunlich ist es, dass es einigen gut geht. Das Leben ist absurd, es gibt keinen Gott. Das Problem ist intellektuell gelöst. Dann schwieg ich. Und dann sagte ich Folgendes. Sie haben das Problem gelöst, indem Sie Gott entfernt haben. Ich glaube noch an Gott, sagte ich. Ich habe das Problem. Aber obwohl Sie Gott entfernt haben, es gibt etwas anderes, das Sie nicht entfernt haben. Was ist das, sagten Sie? Das Leiden? das Leiden bleibt. Aber noch eine Sache haben sie entfernt, indem sie Gott entfernt haben. Sie haben Hoffnung entfernt. Weil wenn es keinen Gott gibt, dann ist der Tod das Ende. Dann gibt es überhaupt keine Hoffnung. Sie sind hoffnungslos. Ja, sagten sie. Und dann habe ich gesagt, was ich später zu einer Frau gesagt habe, in ähnlichen Umständen Budapest, in der großen, zweitgrößten Synagoge der Welt. Diese Synagoge dort in Budapest hat eine Reihe von Flecken auf die Mauer so hoch, wo auf einem Tag sehr viele Juden getötet wurden. Und in der Zeit, wo ich dort war mit dieser jungen Frau, sie kam auf mich zu und bat mich, den Kommentar des Rabbis zu übersetzen. Und in diesem Raum war eine Ausstellung. Großes Bild, Arbeit macht frei. Abbild von dem Tor in Auschwitz. Und ich werde sie nie vergessen. Sie hat die Hände aus so gemacht und sagt, und was sagt ihre Religion dazu? Weil ich schon von meinem Herrn gesprochen hatte. Und hinter waren schreckliche Bilder von Grausamkeiten, die von Dr. Mengele zu Kindern gemacht wurden damals. Dort waren wir eine große Schar von Leuten und sie stand da. Was sagt ihre Religion dazu? Dieselbe Frage, wie die zwei Leute gestellt haben. Und ich habe einfach so gesagt, ich habe keine simplistische Antwort. Ich weine, wenn ich diese Bilder sehe. Ich habe selber Kinder. Kann sie kaum sehen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sie und ihre Familie gelitten haben. Aber wenn man Gott entfernt aus diesem Grund, hat man überhaupt keine Hoffnung mehr. Dann sagte ich Folgendes. Ich glaube, dass Jesus, der Messias sei, HaMashiach, ich möchte Sie nicht beleidigen, aber darf ich Ihnen zumindest sagen, ein Grund, warum ich an ihn als Messias glaube? Ja, sagte sie, bitteschön. Nehmen wir an, einen Augenblick, sagte ich, was ich selber persönlich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist, wie Sie wissen, auf einem Kreuz gestorben. Ja, sagte sie. Also, sagte ich, wenn das der Sohn Gottes auf dem Kreuz dort auf Golgatha ist, das sagt etwas. Und es sagt Folgendes, dass Gott selber nicht ferngeblieben ist von dem menschlichen Leiden, sondern er selbst ist ein Teil des Leidens geworden. Und dort, sagte ich, sehe ich die einzige Hoffnung in diesen großen Fragen, die einzige, dass der Messias selbst versteht, was menschliches Leiden ist. Und als ich zu dieser Frau sprach, fing sie an zu weinen. Sie stand da, ich sehe sie auch heute noch, die Tränen flossen über ihre Wangen. Und sie sagt Folgendes, warum hat mir niemand sowas über meinen Messias? Warum hat mich nicht niemand das früher gesagt? Es ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Meine lieben Leute, es ist sehr wichtig, als der Herr in einem Friedhof damals stand neben Maria und Martha. Und er sah, was der Tod und Leiden zu dieser kleinen Familie getan hat. Und Maria weinte, stand er dort, er hat nicht lang diskutiert oder argumentiert, sondern er selber fing an zu weinen und seine Tränen mischten sich mit den Tränen von Maria. Zeigt uns, dass der Herr versteht. Nur hier haben wir überhaupt eine Hoffnung, eine Antwort. Aber sagt man, wäre es nicht möglich gewesen, dass Gott das Universum so hätte machen können, dass Leiden nicht möglich wäre? Natürlich hätte er es tun können. Natürlich hätte er es so tun können. Er hätte Robotenmenschen, Maschinenmenschen gemacht, die einfach programmiert wurden, seinen Willen zu tun. Er hätte es tun können. Aber solche Wesen wären viel weniger als Menschen, wie wir sie kennen. Wie wäre es, wenn ich nach Hause fahre und meine Robotenfrau kam, mich zu begrüßen an der Tür? Und ich drücke den Knopf, Kuss. Wunderschöne Erfahrung, nicht wahr? Ja. Aber das wäre keine Liebe. Nur eine vorprogrammierte Reaktion. Weil Liebe ist nur möglich, wo eine echte Wahl besteht. Gott hätte das Universum so gemacht, so machen können. Aber dann wären wir viel niedriger. Dann wäre es unmöglich, ein Verhältnis miteinander. Und es wäre unmöglich, ein Verhältnis mit Gott zu haben. Gott hätte natürlich das Universum so gemacht, wie C.S. Lewis in einem Buch so deutlich macht. Er hätte die Luft so gemacht, dass wenn ich zu dir die Wahrheit sagte, dann trägt die Luft die Wellen aus meinem Mund. Und wenn ich zu dir Lügen sage, dann Gott ändert die Luft, damit die Wellen deinen Ohr nicht erreicht. Aber das wäre auch uns zu Robotern mehr oder weniger zu reduzieren. Und unsere Würde als Menschen nach dem Bilde Gottes entfernt. Es ist deutlich, dass wenn man Wesen haben will, die ein Verhältnis mit Gott haben können, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass sie Nein zu Gott sagen können. Sonst gibt es keine Möglichkeit von Liebe. Und wenn das so ist, dann die Frage ist folgende. Wenn die Menschen gesündigt haben und so viel Schmerz und Pein in die Welt gekommen ist, hat Gott eine Fürsorge groß genug gemacht, damit diejenigen gerettet werden können, die gerettet werden wollen? Und die Antwort ist ja. Und nur in Christus finden wir eine Antwort groß genug. Gott hat in ihm eine Fürsorge gemacht. Eine Fürsorge groß genug für alle. Weil durch einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und die ganze Welt, alle Menschen sind mit Sünde vergiftet. So durch meine eigene Leistung ist es unmöglich letztlich, mich zu retten. So Gott hat einen zweiten Mann in die Welt geschickt, der die ganze Sünden auf seinen Schulter getragen hat. Und Gott kann auch das Leiden benutzen, um uns zu bewähren wie bei Josef. Das bedeutet nicht, dass wir Antworten haben, die simplistisch sind. Aber letztlich, was hat Atheismus zu sagen zu einer jungen Frau von 25 mit 4 Kindern, zu der die Ärzte gerade gesagt haben, dass sie einen aggressiven Krebs hat und wird in 6 Monaten sterben? Was hat Atheismus zu so einer Frau zu sagen? Wenn wir es ganz direkt und roh fragen. Und die Antwort ist, der Atheist kann diese Frau umarmen und sagen, ja, so ist das Leben leider. In 6 Monaten wirst du tot und dann aus, dann nichts. Und so ist das Leben. Einigen geht's gut, einigen geht's weniger gut. Sei dankbar für das, was gut ist, aber für die Zukunft kann man nichts dafür. Wie armselig ist diese Philosophie? Welche Armut ist hoffnungslos? Was kann der Christ sagen? Kann die Frau auch umarmen und sprechen über Tod, der kommen wird in 6 Monaten, das auch. Aber kann zu dieser Frau von einem Heiland sprechen, der ihr auf der Stelle vergeben kann und ein ewiges Leben geben kann, das weit über den Tod hinaus in die Ewigkeit bestehen bleiben wird? Kann ihr Hoffnung geben? Es ist so wichtig, meine ich, deutlich zu sehen, dass obwohl, wenn man Gott entfernt und abschafft, das scheint ein intellektuelles Problem zu lösen. Aber das löst das Leiden nicht. Das Leiden bleibt. Und das Leiden bleibt ohne jede Art von Hoffnung. Und das ist noch ein Grund, warum ich Christ bin. Weil nur in Christus sehe ich die Möglichkeit einer Antwort zu diesem tiefsten von allen Problemen. Das geht uns alle an. Der hat selber gelitten. Und so Josef in diesem Gefängnis. Wir wissen nicht, wie er darüber dachte, aber das ist klar, dass er nicht voll Selbstmitleid war, sondern war bereit, auch in diesem Gefängnis für den Herrn zu leben. Und die haben es dort im Gefängnis gemerkt. Der Herr war mit ihm. Und letztlich hat er die ganze Aufsicht bekommen für die Verantwortung für die Gefangenen in der Gefängnis. Der Herr war mit ihm und hat ihn durch diese schweren Situation getragen bis zum Tag, wo 2 Dinge passiert sind. Es heißt in Kapitel 40, Vers 1, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Die waren sehr hochstehende Beamten. Der Mundschenk, denken wir an Nehemia, war ein Vertrauensperson und normalerweise in der Intrige, in den alten Höfen, wenn man wollte mit dem König oder Kaiser sprechen, dann am besten machte man sich gute Freunde mit dem Mundschenk. Er war ein sehr wichtiger und sehr kräftiger Person. Er war natürlich auch verantwortlich für den Wein, den der König getrunken hat, insbesondere, dass es nicht vergiftet wurde. Und hier sind diese Leute, Mundschenk und Bäcker, beide verantwortlich für das Lebensmittel, das der König bekam. Und wie so oft in der alten Welt, die sind angeklagt geworden. Höchstwahrscheinlich jemand hat versucht, den König zu vergiften. Und die waren natürlich in der ersten Reihe, um dafür angeklagt zu werden. Und die kamen in den Gefängnis, weil sie etwas unternommen hatten oder nicht hatten. Und sie hatten beiden Träume. Und natürlich, weil Josef die Aufsicht hatte, diese wichtigen Kriminellen oder Angeklagten zumindest, waren unter Josef in der Gefängnis. Und einer Nacht haben sie Träume gehabt. Und es heißt in Vers 6, als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Da fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Das ist merkwürdig. Josef hätte gute Gründe gehabt, nur an sich selbst zu denken. Aber er war so sensibel zu der Situation von anderen, auch von den anderen Gefangenen, dass er sogar gemerkt hat, dass sie traurig waren. Ist das nicht erstaunlich? Es war ein Gefängnis. Josef war unschuldig dort. Er hatte allerhand Gründe, nie an eine andere Person zu denken. Oh, was für eine Herausforderung für mich ist das. Wenn es uns so gut geht und wir murren und jammern und sind voll mit Selbstmitleid, als ob wir der Brennpunkt des Universums wären und nur wir Probleme hätten. So leicht passiert das, nicht wahr? Aber Josef war kein solcher Mann. Falsch angeklagt, weg von zu Hause, alle Art Ungerechtigkeit an ihn ausgeübt, aber doch merkte er, dass diese zwei traurig waren. Das ist gewaltig. Das ist nur ein so kleiner Hinweis, aber doch ein wichtiger Hinweis von der Qualität des Charakters dieses Mannes. Hier ist ein Mann, der wird bald ein ganzes Weltreich regieren. Und hier sind die kleinen, aber doch wichtigen Hinweise, die uns zeigen, das Geheimnis, warum ausgerechnet diesem Mann gibt Gott die Macht. Und was von ihm wahr ist, ist auch von uns wahr. Oh, wie viel verpassen wir vielleicht, weil wir so voll Selbstmitleid sind. Wir sehen über unsere eigene kleine Hecke nicht hinweg. Und daher, unser Charakter wird dadurch verdorben und wir wachsen nicht genug, um von dem Herrn benutzt zu werden für größere Dinge. Geschieht so leicht. Und besonders, wenn ich sehe, dass die Umstände so, so ungerecht sind. Und etwas passiert in meinem Leben, eine Ungerechtigkeit, eine Enttäuschung oder was weiß ich, es könnte so viele Dinge sein. Und Selbstmitleid wächst wie ein Gift in meiner Persönlichkeit, bis ich nur an mich und meine Umstände denken kann. Und ich spreche als Sünder zu Sündern. Geschieht so. Ich bewundere Josef hier. Ich bewundere ihn. Er sah, dass sie traurig waren. Er hat Zeit für anderen. Und er hat die Frage gestellt und dann, die haben gesagt, wir haben einen Traum, einen Traum. Oh. Was hättest du dazu gesagt, wenn du Josef gewesen wärst? Träume, meine lieben Leute, das spielt keine Rolle. Das ist nur eine Frage von ein schlechtem Ei, das sie gestern gegessen haben, oder ein Stück Käse oder was weiß ich. Träume, die haben keine Bedeutung. Mensch, ich hatte selber Träume vor vielen Jahren. Und schau mal, wo ich jetzt bin. Ich hätte das wahrscheinlich gesagt. Vergiss die Träume. Morgen wird's besser sein, wenn die Wirkung der Käse oder des Eis vorbei sind. Hat's nicht getan. Und das ist das Bemerkenswerte daran. Er hat's nicht getan. Er sagt, erzählt mir doch. Und die haben die Träume erzählt. Und der Erste hat einen Traum von einem Weinstock, worauf drei Ranken waren. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenskämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand, und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher. Doch, weil der Mundschenk hat auch eine Verantwortung, den Alkoholspiegel im Pharao niedrig genug zu halten, dass er sich benimmt, besonders in der Gegenwart von Leuten von anderen Nationen, Botschafter zum Beispiel. Und wir können es aus der Geschichte bestätigen. Es gibt Steintafel, wo es gezeigt wird, dass ab und zu mal haben, ohne dass der Pharao das merkte, der Mundschenk Trauben direkt in den Becher, um damit der Alkoholspiegel nicht zu hoch steigt. So, hier ist ein Hinweis der Genauigkeit des Textes hier. Und Josef hat es gedeutet. Warum? Weil er noch an seine eigenen Träume glaubte. Das ist gewaltig, meine lieben Leute. Er glaubte trotz allem Leiden, trotz alles Leidens, trotz aller Erfahrung, die er gemacht hat, er glaubte noch, dass vor vielen Jahren, als er Teenager war, hat Gott ihm gesprochen. Und daher war er bereit, diesen beiden Männern die Botschaft zu geben, auch wenn es gut war und auch wenn es schlecht war für den Bäcker. Treu hat er die Träume gedeutet. Und das zeigt mir eindeutig klar, dass er noch glaubte, wie er früher geglaubt hat. Er glaubte das Wort Gottes, weil das ist, was der Traum für ihn war. Das ist wunderbar. Glaube ich noch das Wort Gottes? Wo manchmal, es gibt Zeiten im Leben, wo das Wort brennt sehr hell und ist so eine Wirklichkeit in unserer Erfahrung, aber manchmal dann kommen die Enttäuschungen und die Probleme, Schmerz und Pein. Und die Frage ist, glaube ich jetzt, was Gott versprochen hat? Das ist der Test, das ist die Probe. Nicht wie ich glaube, wenn alles gut geht, sondern wie ich glaube, wenn alles nicht gut geht. Gott hat gesprochen und Josef glaubt es noch. Und so war er bereit, das zu den Leuten zu sagen. Und dann sagte Josef ein paar Sätze. Vers 14, denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Nur ein paar Sätze, seine Unschuld. Und hier merken wir, dass Josef eine Tür gesehen hatte. Er sah eine Hoffnung. Hoffnung wuchs in seiner Brust. Vielleicht, wenn du zurück bist. Und er wartet an dem Abend das Klopfen an der Tür. Du bist frei. Kam nicht am ersten Abend, aber vielleicht morgen. Kam nicht. Aber übermorgen muss es kommen. Kam nicht. Eine Woche, zwei, Monat, ein Jahr. Oh, das war hart. Das war noch härter als alles, was zuvor passiert ist. Gott hat ihm geredet vor vielen Jahren. Gott hat zu diesen zwei geredet und er sah die Hoffnung, jetzt handelt der Herr und nichts ist passiert, 2 Jahre lang. Und damit wir das sehr scharf beobachten können, die Verantwortung, wenn ich es so ausdrücken darf, für die 2 Jahre Wartezeit, war total Gottes Verantwortung. Pharao hätte träumen können, in der nächsten Nacht, in der nächsten Woche, im nächsten Monat. Gott hat ihn 2 Jahre lang warten lassen. Kaum zu glauben. Warten ist sehr schwierig. Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch durch das Alte Testament nehmen. Und wir würden diesen Begriff wartet auf den Herrn betrachten. Aber weil wir keine Zeit haben, werde ich nur einen Vers zitieren, das für mich einen großen Trost in meinem eigenen persönlichen Leben gewesen ist. Jesaja 28, und ich lese hier aus der Elberfelder Übersetzung. Es heißt in Vers 16, darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das ist es. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Er wird bereit zu warten. Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn hoffen oder warten, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und vielleicht die schwierigste Lektion für Josef und für uns ist, auf Gott zu warten. Gott hat ihn 2 Jahre lang noch warten lassen, bis Pharao träumte. Und Pharaos Traum hätte er nicht verstehen können. Und dann erinnerte sich der Mundschenk, dass 2 Jahre früher hätte Josef seinen Traum deuten können. Und so, Josef ist vor Pharao vorgestellt. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wenn der Mundschenk etwas früher sich erinnert hatte. Bevor Pharao diesen Traum hätte, dann hätte er wahrscheinlich zu Pharao gesagt, Pharao, mein König, es gibt einen jungen Mann im Gefängnis dort, der hat mir einen Gefallen tun, darf er frei sein? Natürlich, erledige das. Josef frei, Punkt aus. Josef müsste warten, bis Pharao selbst träumte. Weil Gott hat mächtige Pläne für diesen jungen Mann. Nicht bloß, dass er frei, auf freien Fuß gestellt würde, sondern, dass er die Macht übernimmt. 2 Jahre lang musste er warten. Und dann stand er vor Pharao. Und Pharao sagte zu ihm, Kapitel 41, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Dort waren seine 10 Sekunden. Es hat mir nur 3 Sekunden gebraucht, das zu sagen. Es liegt nicht bei mir. Gott wird dem Pharao eine Antwort geben. Nach diesem Training, nach diesen Jahren von Leiden und Vorbereitung, dort steht er. Und er hat seine Möglichkeit, Zeugnis abzulegen vor Pharao. Und in den ersten 3 Sekunden gibt er der Ehre Gottes, die Ehre zu Gott. Wunderbar, ein gläubiger Mann, der deutet den Traum Pharaos, und Pharao war klug genug zu sehen, dass er den richtigen Mann vor ihm hatte, um die Wirtschaft in Ordnung zu bringen und auf diese Hungersnot vorzubereiten. Und so plötzlich aus einem Gefängnis kam Josef zur 2. Position in der Nation, und Pharao gab ihm sogar den 2. Wagen. Das taten kaum ein Pharao in der ganzen Geschichte von Ägyptens. Normalerweise die Pharaos, die gingen in Wagen, und alle, auch die Adligen, gingen zu Fuß, um zu beweisen, wie groß die Kluft war zwischen Pharao und allen anderen. Aber nicht bei Josef. Und jede Knie hat sich vor Josef gebeugt, als er die Macht übernahm. Er hat Zeugnis vor Pharao abgelegt. Und hier ist auch ein großes Thema, womit wir uns hätten beschäftigen müssen hier in dieser Konferenz. Die Frage des Zeugnisses. Ein Vers in der Bibel hat mich sehr betrübt. Viele Verse haben mich betrübt eigentlich, aber ein Vers in diesem Zusammenhang. Sei jederzeit bereit, zu jedem, der dich fragt um die Hoffnung, die du hast, sei bereit, eine Antwort zu geben. Und ich war immer bereit, aber niemand hat mich gefragt. Hast du je das Gefühl gehabt? Ich war bereit mit allen Argumenten und allen Möglichkeiten, aber wenn nur jemand mich fragt, hast du versucht, die Leute selbst zu fragen? Ich saß in einem Zug neulich, das war ein Wissenschaftler neben mir, und er las aus einer wissenschaftlichen Zeitung. Und ich habe ihm gesagt, ich wäre Mathematiker, und ich nahm meine Bibel aus und fing an zu lesen. Der merkte die Bibel. Lesen Sie die Bibel? Ja, sagte ich, und las weiter. Und nach 2 Minuten schweig, das ist deine Bibel? Ja, sagte ich, und las weiter. Aber er sagte dann, weil sein Neugier gestiegen ist, wie ich erwartet hatte. Er sagte, das gibt's nicht, Sie sind Mathematiker, Sie lesen die Bibel. Ja, sagte ich, ich bin Mathematiker, ich lese die Bibel, und ich las weiter. Bis er sagte, aber man kann nicht glauben als Wissenschaftler an die Bibel. Und ich habe direkt auf ihn gestarrt und sagte, darf ich Sie eine Frage stellen? Ja, sagte er. Was für Hoffnung haben Sie? Und er fing an zu schütteln so. Er war in Ruhestand und er konnte seine Hände kaum kontrollieren, beherrschen. Er war so aufgeregt. Ich sagte, was für eine Hoffnung haben Sie? Dann hat er letztlich gesagt, ja, wir werden vielleicht durchkommen. Was, sagte ich? Die Menschheit wird durchkommen, ja, sagte er. Das ist alles, was sie haben, ja, sagte er. Und dann sie fragen mich, warum ich die Bibel lese. Ich sage es ihnen, ich habe eine Hoffnung. Ich habe ihm erzählt, und er nahm eine Bibel, ein Neues Testament von mir. Die Menschen haben keine Hoffnung. Aber das ist ein großes Thema. Und ich bin sehr froh, dass anstatt eines Vortrags zu halten, habe ich 2 Bücher zu empfehlen. Die sind beide geschrieben von Floyd Schneider. Die beiden heißen Freundschaftsevangelisation. Und ich empfehle, dass man beide kauft. Weil das ist meines Erachtens bei weitem das beste Buch über das Thema geschrieben. Aber man braucht eins genügt nicht. Deswegen, weil wenn man eine Kopie gelesen hat, wird man sofort den Wunsch haben, diese Kopie weiterzugeben. Aber dann hat man keine eigene Kopie. So würde ich empfehlen, nicht bloß eine Kopie zu kaufen, sondern zwei Kopien zu kaufen. Oder vielleicht drei, weil ich dieses Buch sehr ermutigend gefunden habe. Floyd hat mir sehr geholfen in diesem Gebiet. Wir sind nicht alle wie Floyd, aber es gibt Dinge hier, die uns ermutigen können in unserer persönlichen Evangelisation. Weil wenn ich es so ausdrücken darf, das ist eine Not heute. Es ist von uns allen verlangt, Zeugen zu sein. Wir sind nicht alle öffentliche Evangelisten. Aber das Neue Testament kennt nicht den Begriff eines Christen, der oder die den Glauben nicht weiter sagt. Das ist unbegreiflich. Wenn wir diesen Reichtum haben, es ist unbegreiflich, dass wir das nicht weiter sagen. Aber wir haben alle Angst. Ich auch. Und so, wir brauchen Hilfe. Und hier ist eine gute Hilfe. Ich ende mit einem Tipp, das vielleicht von allen mir geholfen hat. Ich hatte immer geglaubt, man muss das Argument gewinnen. Und ich kenne viele Leute, die einfach aufgegeben haben in der Evangelisation, weil sie haben Leute getroffen, die kluger sind als sie. Und das wird man sicher treffen. Und weil sie nicht antworten konnten, haben sie aufgegeben. Wir brauchen das Argument nicht zu gewinnen. Viel besser ist es, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, sagen, ich habe im Augenblick keine Antwort, aber ich werde darüber nachdenken. Und sehr oft, die Leute akzeptieren das sofort. Also dann gut. Wir sind zu Ende dieses Vortrags gekommen. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Aber darf ich bitten, weil ich ein Flugzeug zu erreichen habe, dass wir punkt um 20:30 wieder anfangen. Wenn das möglich wäre, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Lasst uns mit Gebet abschließen. Herr, wir danken dir für dein Wort und alle Ermutigungen, die drinnen enthalten sind. Wir bitten dich um Mut für dich, Zeugnis abzulegen. Wir bitten dich, Herr, um Mut, auf dich und deine Zeit zu warten. Lasst uns wie Josef sein, im Vertrauen auf dich und nicht auf uns selber. O Herr, was für ein Vorbild ist er für uns? Lasst uns durch diese Geschichte ermutigt sein und für dich in dieser Welt Zeugnis zu geben. Im Jesu Namen, damit er verherrlicht wird. Amen.